auch innerhalb dieser Konstellation der hochprofessionellen Manager einfach eine regelmäßig eine Ausnahmesituation ist, wenn man sich mit Gefühlsgedattel rumschlagen muss und man das eben nicht analytisch lösen kann, ähnlich wie in einer guten Ehe. Auch da kann eine Eheberatung helfen, bevor das Ganze in die Hose geht. Also von daher auch da gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt richtige Hilfe reinholen.
Also wir haben die richtigen Lösungen für das Gefühlsgedattel auf Management-Ebene.
Ja, wir machen auf die Elefanten aufmerksam und sprechen die an, und wenn man das tut, verschwinden die.
Ja, genau. Ja, und hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und...
Ja, Christa, moin moin.
Hallo, guten Morgen Jens, guten Morgen Jörg.
Ja, und wir sind natürlich wieder nicht alleine, sondern wir haben einen Gast bei uns, das ist der Sven Schneider. Guten Morgen Sven.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Wo sitzt du denn gerade, Sven?
Ja, ich sitze gerade in Frankfurt in meinem Büro und freue mich auf das Gespräch mit euch beiden.
Ja, gleichfalls. Also wir haben uns ja kennengelernt. Ich habe dich einfach mal brutal kalt angelinkt zum Thema Beziehungsdreieck CEO, CFO, Gesellschafter. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert und haben festgestellt, dass wir da unbedingt mal länger drüber sprechen müssen. Und das wollen wir heute machen. Aber bevor wir da einsteigen, wäre es vielleicht ganz lieb, wenn du ein bisschen was zu dir sagst.
Genau, ja, bin Sven Schneider, sitze in Frankfurt, wohne da mit der Familie, mit mehreren Kindern und bin jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren im internationalen Umfeld Führungskraft gewesen und seit 2 Jahren eben selbstständig. Das, was mich so im beruflichen Werdegang geprägt hat, ist, glaube ich, dass mir seit dem 15. Lebensjahr im Prinzip alles selbst verdienen durfte. Das heißt, ich habe in der Zeit eben alle Ebenen eines Unternehmens kennengelernt, inklusive Akkordarbeit am Band, hatte auch mal ein eigenes IT-Unternehmen während der Schulzeit. Und als junge Führungskraft, wenn man aussieht wie der Schülerpraktikant, prägt sich natürlich auch so ein bisschen der Führungsstil. Der ist also bei mir von einer relativ hohen Einbeziehung geprägt und zieht sich eben bis heute ins Berufsleben durch.
Wann hast du angefangen, Geld zu verdienen? Das hört sich jetzt so an, als wenn du mit 15 angefangen hast, richtig ins Business einzusteigen.
Ja, ich habe mit 15 angefangen, Geld zu verdienen. Das heißt also so fürs eigene Fahrrad, eigene Möbel, so. 3 Jahre später fürs eigene Auto, aber ich sag mal, Geld zu verdienen, ist tatsächlich dann erst irgendwann im Berufsumfeld gekommen. Und von daher kann man schon sagen, dass es eben ja, irgendwo von der Pike auf schon nach, ja, ich finde immer nach oben gearbeitet, ist ein blöder Begriff, aber schon ein Stück weit nach oben gearbeitet dann. Und natürlich auch regelmäßig am richtigen Ort, zur richtigen Zeit gewesen und doch einiges erlebt.
Hast du mit einer Ausbildung mal begonnen? Also hast du eine Ausbildung gemacht und dann Studium oder wie war der Werdegang?
Ja, ich habe aufgrund dessen, dass ich ja während der Schulzeit schon sehr aktiv war nebenher, war es mir damals irgendwie ein Stück weit zu öde, ein paar Jahre an der Uni abzuhängen und habe mich deswegen für ein duales Studium entschieden, wo man eben abwechselnd ein Vierteljahr im Betrieb und ein Vierteljahr im Unternehmen war. Und muss auch sagen, das war für mich absolut die richtige Entscheidung, wenngleich rückblickend vielleicht auch ganz schön gewesen wäre, ein paar Jahre abzuhängen, klar.
Wobei natürlich die Studenten, die uns jetzt gerade zuhören oder die mal studiert haben, innerlich natürlich gleich rebellieren. Wir haben ja nicht nur abgehangen, aber ich muss zugeben, wir haben auch abgehangen, ja.
Aber die Studenten hören noch gar nicht zu, das ist viel zu früh.
Aber das ist etwas, das kann man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit runterladen, du weißt schon, ne?
Ja, okay. Ja, also, dann geht's.
Ja, okay. Ja, also an der Stelle schon mal Entschuldigung dafür, also mir fällt es regelmäßig extrem schwer, 8 Stunden am Tag ernst zu bleiben und wir sehen auch wenige Minuten am Tag.
Okay. So, und deine Station, vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen.
Genau, also ich habe das duale Studium damals bei einem Hersteller für Flugzeugküchen und Flugzeugtoiletten gestartet. Das war die Firma Buderosell in Herborn. Die wurde seinerzeit vom Breitax eben gekauft, die man heute von den Römer Kindersitzen kennt. Und bin dann von dort aus eben weiter nach England gegangen als Systems Executive, nannte sich das damals. Also im Prinzip CIO für die Luftfahrt und habe damals brandneue Sachen wie Intranet, eine E-Commerce-Plattform etc. Mitgestaltet, also brandneu für die Luftfahrt, Automobilindustrie hatte sowas natürlich schon seit einem Jahrzehnt. Und bin von da aus dann eben zur Vakuumschmelze, gleich hier um die Ecke nach Hanau gegangen. War ursprünglich eigentlich vorgesehen, kaufmännischer Leiter in einem noch zu akquirierenden Unternehmen zu werden. Habe da eben dann gelernt, dass häufig Akquisitionen nicht so schnell funktionieren, wie man sich das eigentlich denkt. Und bin dann letztendlich, weil die Akquisition eben nicht stattgefunden hat, dort durch verschiedene Stationen gegangen und letztendlich als Leiter Rechnungswesen Controlling geendet. Und danach ging es weiter nach Frankfurt zu Chemetall, ein Unternehmen in der Chemieindustrie, was sehr international mit über 40 Standorten weltweit aufgestellt war und eigentlich seit jeher erfolgreich war. Was sehr, sehr technisch geprägtes Unternehmen auch, wo wir vielleicht später nochmal dazu kommen, was das für das Thema Führung und eigentlich Charakter der Führungskräfte bedeutet. Bin dort dann eben als Leiter Controlling eingestiegen und war die letzten 4 Jahre als CFO und Geschäftsführer dann dort tätig. Von da ging es dann weiter ins Private-Equity-Umfeld zur Firma Thales, ein Triton-Portfolio-Unternehmen und danach dann eben die Firma Schlemmer in München, was ein 3i-Portfolio-Unternehmen zu dem Zeitpunkt war.
Auch ja, beides als CFO, dann, ne? Beides als CFO.
Genau, auch beides als CFO und Geschäftsführer. Mhm. Wenngleich ich ehrlicherweise vor der letzten Station auch schon so ein bisschen damit geliebäugelt habe, ob es nicht doch in die Selbstständigkeit gehen soll, weil ich einfach, ich sag mal, insbesondere während meiner Chemetall-Zeit gelernt habe, wie wichtig eigentlich der Mensch im Unternehmen ist. Und zwar nicht im Sinne von Arbeitskraft, sondern wie wichtig eigentlich so dieses Thema Beziehungsmanagement und Leadership ist. Und das eben ganz, ganz häufig bei Akquisitionen, und die haben wir relativ viele für ein Industrieunternehmen seinerzeit eben am Laufen gehabt, dass häufig bei den Akquisitionen es daran krankt, also die hätten besser laufen können, wenn man sich einfach ein bisschen mehr um die Führungskräfte gekümmert hat. Und das habe ich später eben von mehreren aus dem Private-Equity-Umfeld mitbekommen, dass eben so da das Phänomen ist, dass während einer Due Diligence hat das Private-Equity-Haus eben in Kontakt mit dem CEO, mit dem CFO, vielleicht noch mit einem Vertriebler oder Techniker. Und das ist schon schwer genug für die Leute, die den Kontakt hatten, aber gerade dann die erste Führungsebene, die da drunter ist und die bis dahin überhaupt kein Exposure hatte, da ist es eben häufig so, dass zwischen dem Signing und Closing sich eben ein Teil geistig oder sogar körperlich verabschiedet. So, und das war eben ein Beratungsansatz, wo ich sagte, Mensch, da muss man was ändern können. Das ist eigentlich was, wo wir besser werden können. Also, sagen wir so, dieses Thema Post-Merger-Integration, aber eher bei den Soft-Faktoren, habe das mit mehreren Private-Equity-Häusern besprochen und die sagten, ja, passt eigentlich schon. Ist auch genau ein Thema, was wir haben, aber wie gehen wir denn das jetzt an? Und das haben wir dann zunächst mit zwei verschiedenen Private-Equity-Häusern gemacht, was in der Tat vom Einstieg her nicht so leicht war. Aber eben sehr erfolgreich, weil es handelt sich halt um kleinere mittelständische Unternehmen, wo die Geschäftsführung seinerzeit eben auch nicht die Erfahrung hatte beim Akquirieren. Das heißt, die haben weder selbst akquiriert und dadurch auch gelernt, was man denn alles für Fehler machen kann, noch haben die sind sie jemals selbst gekauft worden und sind durch so eine Integrationsphase durchgegangen, was ja in der Tat nicht so ganz leicht ist von der Persönlichkeit. Ja, während dieser Zeit, vielleicht um das Thema Beratung noch abzuschließen, naheliegendes Thema aufgrund meiner Vergangenheit und weil es eben auch sehr stark prozessübergreifend und strukturübergreifend ist, ist eben das Thema Working Capital, was jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten wieder ganz stark an Wert gewinnt, wo es eben häufig darauf ankommt, dass man wirklich mal einen Workshop macht mit allen relevanten Funktionen, die das erste Mal miteinander reden. Man da einen Austausch hat und dann wirklich ganz einfach Tools anhand gibt, was nicht über Dreisatz- und Prozentrechnungen hinausgeht, weil es dann schon wieder zu komplex wird, wo jeder mitarbeiten kann und wo man auf eine gemeinsame Basis draufschauen kann, einfach komplett in die Supply Chain über alle Bereiche abtauchen kann. Und ja, ansonsten eben, wie gesagt, das Thema Coaching der Führungskräfte und Nachwuchskräfte und sagen wir, sonstige Unterstützungstätigkeiten im Rahmen der Due Diligence, bei Restrukturierungs-, Refinanzierungsthemen, aber eben auch einfach als Sparringspartner zum Ende einer Due Diligence, bevor man ein Angebot abgibt, wo im Prinzip jeder im Projektteam so eine rosa-rote Brille gern aufhat und wo es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn so ein externer, in Anführungszeichen, Störfaktor reinkommt und stellt nochmal so ein paar kritische Fragen.
Apropos kritische Fragen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, oder meine Frage ist, weil den CFOs, den sagt man ja eher nach, dass es so Zahlenmenschen sind. Und wie bist du als CFO dann darauf gekommen, dass jetzt der Mensch doch irgendwie eine Relevanz hat? Das würde mich mal interessieren.
Genau, also zunächst mal, ich selbst bin natürlich auch eher aus der analytischen Ecke kommend, bin aber eben, ich komme von, habe eben keine Ausbildung bei einem der Big Four zum Beispiel gemacht, wo man ja nachsagt, dass das eher diejenigen sind, die so den Zahlencharakter haben, sondern komme natürlich auch über die Historie meines eigenen IT-Unternehmens daher, dass ich nie in Abteilungen oder Silos gedacht habe, sondern immer komplett in einem unternehmerischen Prozess. Das heißt, das hat es für mich schon mal leichter gemacht, jetzt nicht erstmal nur in Zahlen zu denken, sondern eher, was ist die Story behind the figures? Ne? Also was sind eigentlich die Treiber der Zahlen und auch meine Tätigkeit im Controlling immer so gesehen, dass, ich sag mal, die Kennzahl, die dort ist, die muss irgendwas bewegen. Das heißt, wenn die jeden Monat da ist und die weicht vielleicht von der Norm oder von der Erwartungshaltung ab, uns passiert nichts, dann kann ich sie auch lassen. Das heißt, ich komme natürlich über das Thema Zahlen, habe auch sicherlich sehr gute analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe und habe auch, ich sag mal, bis zu meiner Chemital-Zeit sicherlich immer noch sehr stark in IT-Systemen, in SAP gedacht. Und so diese Denke, okay, wenn jetzt alle Gesellschaften auf SAP sind, dann haben wir ja alle Informationen und dann treffen wir als Gesellschaft wunderbare Entscheidungen. Mhm. Und habe dann aber festgestellt, dass das eben häufig nicht so ist, weil wir dort eben ganz viele auch kleinere Gesellschaften mit keine Ahnung, 20 Mitarbeitern hatten und irgendwie 5 Millionen Umsatz. Und da zählen halt ganz viele andere Sachen, die eben sehr, sehr stark auf der Beziehungsebene liegen. Also das heißt, die Kommunikation, auch einfach mal das Zuhören, viele, viele Sachthemen, die einem im Beruflichen begegnen, ist aus meiner Erfahrung eben häufig auch dadurch geprägt, dass vielleicht manchmal was auf der Beziehungsebene nicht stimmt.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das hast du ja gemerkt durch irgendwelche Probleme, die da entstanden sind. Ne?
Genau.
Also der Mensch lernt ja auch häufig aus dem Schmerz. Erzähl doch mal so ein paar Schmerzpunkte. Was ist da passiert, wo du dann gesagt hast, verdammte Hacke, jetzt muss ich mal mich auf die Leute konzentrieren und nicht mehr auf die Zahlen?
Ja, ganz einfach. Also ich sag mal, mein erster in Anführungszeichen Auftritt in Asien war ganz spannend, wo ich mit meiner europäischen Mentalität und irgendwie meinen Auswertungen reingepoltert bin. Der CEO, das war jemand aus Deutschland. Der CFO, das war eben ein Asiade. Und ich sag mal, ohne die Kultur zu respektieren, bin ich quasi gleich mit den Sachthemen ins Haus gefallen, habe gesagt, so, jetzt haben wir hier 2 Tage geplant, jetzt gucken wir mal, was wir am meisten dabei rausholen. Das hat am ersten Tag erstmal zu gar nicht viel geführt. Außer, dass ich am Abend ein Gespräch mit dem CEO hatte, der mir dann sagte, naja, also, weißt du, das ist alles wunderbar und wir schätzen das auch sehr, wie schnell deine Auffassungsgabe ist, aber du tendierst schon dazu, in diesem Umfeld die Leute abzuhängen. Das ist mir rückblickend eben auch zu meiner Controller-Zeit das ein oder andere Mal in Deutschland passiert, ohne es zu merken. Das habe ich eigentlich später erst durch Gespräche festgestellt, dass wenn man eben von sich selbst irgendwie und dem aktuellen Wissensvorsprung, den man in der Regel ja hat, wenn man in einem Sachthema drin steckt, auf andere zugeht und irgendwie impliziert, die müssen doch jetzt auch wissen, wo ich stehe, dann ist die Gefahr eigentlich viel, viel größer, dass man den Gegenpart abhängt, als die Chance, dass man irgendwas bewegt kriegt. Und das war so das erste oder eines der auslösenden Ereignisse, wo ich sage, naja, also eigentlich ist es wahnsinnig wertvoll, zu Beginn eines Projektes, zu Beginn eines Themas relativ viel Zeit zu investieren. Zum einen, um erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich das Problem, was wollen wir machen, aber vor allem auch, um eine gescheite Stakeholder-Analyse zu machen und einfach mal zu verstehen, wer hat denn jetzt hier eigentlich, ja, wer ist denn jetzt als Person involviert, wer ist als Behörde, als, keine Ahnung, Öffentlichkeit oder was auch immer involviert. So, dann, ich sag mal, das, was mich wahrscheinlich endgültig geprägt hat, das war dann während der Chemietal-Zeit. Da haben wir von unserem damaligen leider HR, weil wir zwei komplett Studien hatten, die komplett nichts mit dem Thema zu tun hatten, eben gesagt kriegt, naja, also wir haben hier ein Problem, nämlich dass unsere zweite Führungsebene, also die nach euch als Geschäftsführer kommen, die haben ein Problem damit, die Strategie zu verstehen, die ins Unternehmen zu kommunizieren und tun sich auch beim Führen schwer. Und unsere erste Reaktion war halt, das kann doch nicht sein. Wir hatten doch ein Exco-Meeting, haben alle über die Strategie gesprochen, haben auch hinterher so einen One-Pager gemacht, den eigentlich jeder verstehen müsste. Und warum klappt das nicht? Mhm. Dann sagt er, naja, wir sind hier sehr technisch geprägt und das hat eine besondere Bewandtnis, weil man eben häufig in dem technisch geprägten Unternehmen sieht, dass der beste Techniker wird irgendwann mal Gruppenleiter, Abteilungsleiter und ja, in Anführungszeichen, wenn es richtig blöd läuft, Geschäftsführer im Ausland. Mhm. Und das war so das, wo es bei mir Klick gemacht hat, weil das war ja genau meine eigene Erfahrung. Mhm. Also ich glaube, es gibt wenige natural born leaders, und Führung muss man lernen. Und wie bei allem, was man
kann lernt, man lernt lernen, eben auch
durchspielen. Ja, ich glaube, das kann man lernen, aber ich glaube, man muss es auch erstmal lernen, weil ich glaube, es ist bei dem wenigsten angeboren. Ne? Und wie bei allem, laufen lernt man auch, indem man dreimal vorher auf die Nase fliegt. Und so ist es eben beim Führen auch. Das ist nicht gegeben.
Ja, also ich sag mal so, es gibt, glaube ich, schon Leute, die tendenziell eher bei dem, also die Frage immer, auch in welchem Umfeld befinde ich mich, fange ich mal so an. Bin ich in einem sehr technischen Umfeld, ist dieses Interesse an Menschen, ich behaupte jetzt einfach mal, nicht von der Natur gegeben. Wenn ich, wie ich jetzt zum Beispiel, ich komme aus dem touristischen Umfeld, da ist das Interesse an Menschen schon per se gegeben. Und ich glaube, da liegt nochmal ein Unterschied. Und Führung ist aus unserer Erfahrung eher das Thema, Interesse an Menschen zu haben. Mhm. Und in technischen Bereichen habe ich auch häufig erlebt, ist das Interesse erstmal an der Technik. Und dann gibt es noch so einen schönen Spruch, warum viele sagen, ja, Beziehung und so weiter, das ist so ein heißes Eisen da. Das ist so ein Umfeld, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Und dann habe ich oft den Spruch gehört, what you can't manage, you can't measure. Und deswegen war das immer so ein Argument, ja, Beziehungen, das muss einfach irgendwie funktionieren. Und aber das fand ich eben ganz spannend, wie und darum auch unsere Fragen, wie kam es dann zu dem Punkt, dass doch auf den Menschen, und packt ihr das dann irgendwie messbar in eure Planung oder wie geht ihr jetzt damit um? Weil das ist ja eigentlich immer noch so ein Bereich, den man nicht greifen kann.
Ich glaube, dass ich glaube, da gibt es nicht die One-Size-Fits-All-Lösung. Aber das, wo wir uns damals entschieden haben, wir haben eben gesagt, okay, die Führungskräfte, die dürfen sich ihr eigenes Leadership-Curriculum eben selbst zusammenstellen mit den Themen. Und die haben sich solche Themen ausgesucht wie kollegiale Fallunterstützung. Mhm. Also dein Mitarbeiter in Anführungszeichen funktioniert nicht. Da ist irgendwas in der Beziehung gestört. Wie würde ich das machen? Oder umgekehrt. Also das funktioniert bei mir nicht. Wie würdest du das Ganze handeln? Oder eben auch, wo ein Vertriebler vielleicht mal einen ITler fragt, wie würdest du das mit dem Kunden machen? Und das, was ich eben ganz einprägsam fand, war, wir hatten seinerzeit eben schon Beurteilungsgespräche, hatten auch auch als Führungskräfte, glaube ich, schon eine sehr gute Kommunikation im Sinne von die Führungskraft, auch wenn sie vielleicht kein Natural Born Leader ist, ist aber zumindest gezwungen, irgendwie formell einmal alles halbe Jahr das Gespräch zu suchen. Aber wir hatten wie viele andere Unternehmen auch eben so ein Beurteilungsschema. Mhm. Was weiß ich, 50 Kästchen, Bewertung von 1 bis 5 und dann machst du dein Kreuzchen und diskutierst eben, was sind die Abweichungen zum Vorjahr gewesen. Das wurde unisono von den Führungskräften also überhaupt nicht sinnvoll erachtet. Mhm. Und wir sind komplett weggegangen von dieser Bewertung im Bereich der nicht tariflichen Angestellten im Sinne von Kästchen 1 bis 5 und haben das eher zu so einem Gesprächs-Guideline-Konzept entwickelt, wo wirklich dann man tatsächlich so auf die Beziehungsebene geführt wurde. Und was sind die Themen, was sind die Erwartungshaltungen, was sind die Erwartungshaltung bezüglich persönlicher Entwicklung des Mitarbeiters, aber auch der Führungskraft. Und das fand ich ganz prägend. Ich weiß nicht, wie es andere machen, aber ich bin ein großer Freund davon, die Beziehungsebene nicht messbar zu machen. Also das ist halt ein Soft-Thema und dann muss man es auch nicht so greifbar machen.
Ja, je besser sie ist, desto besser sind dann auch die Hard-Figures hinten dran. Genau. Ne? Du hattest auch in unserem Vorgespräch ein bisschen erzählt von deiner Beziehung zu deinem CEO, wie ihr als Duo, und wir kommen ja auch über das Thema Beziehungsdreieck, was es dann auch in Zusammenarbeit mit dem Private Equity für Auswirkungen hatte, wie ihr bei Chemetall auch sehr eng miteinander gearbeitet hat. Vielleicht willst du auch ein bisschen darauf nochmal reflektieren, wie wichtig die Beziehungsebene zwischen dir, dem CEO und dem PE war.
Genau. Also ich glaube, das ist für mich persönlich war das extrem wichtig, weil ich glaube, wenn man ein Umfeld hat, was von Respekt und Vertrauen geprägt ist. Und das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist. Also man kann auch einen respektvollen Dissens eben austragen. Mhm. Dann ist das einfach was das Unternehmen nach vorne prägt. Wenn dieses Vertrauen in der Regel nicht da ist, führt das in der Regel dazu, dass man irgendwie, keine Ahnung, aneinander vorbeiarbeitet oder der CEO und der CFO einen separaten Kommunikationsstrahl in Richtung Gesellschafter manchmal haben.
Du hast mir gesagt, wieso will der jetzt mein Kind kämmen? Den Spruch, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Vielleicht kannst du da auch mal drauf eingehen, was das bedeutet in dem Zusammenhang.
Ja, genau, das war jetzt nicht aus der Schimmetall-Zeit, das war danach, aber das werde ich auch mein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ich finde es ganz, ganz einprägsam. Und zwar aus dem Grund, also man hat ja im Private-Equity-Umfeld häufig, dass der CFO einfach mal irgendwann gewechselt wird, weil man, das nächste Level erklimmen will, weil man irgendwie vielleicht auch das Vertrauen verloren hat oder was auch immer die Gründe sind. So, und da ist, glaube ich, häufig das Dilemma, dass man da die Beziehungsebene völlig außer Acht lässt. Also für den verbleibenden CEO, der plötzlich einen neuen anhand kriegt, selbst wenn der vorher die Interviews auch führen durfte mit den Top-Kandidaten, ist das häufig eine sehr, sehr große Stresssituation und mit Sicherheit verlässt er seine Komfortzone. So, und, so lässt das, so war das eben auch bei dem ehemaligen CEO-Kollegen, den ich sehr schätze und mit dem ich heute auch noch sehr viel Kontakt habe. Der war mit meinem Vorgänger sehr zufrieden, hat lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Mein Vorgänger hat auch rückblickend sicherlich einen guten Job gemacht. Und von daher verstand der CEO erstmal gar nicht so genau irgendwo im Hinterstübchen, warum muss denn da jetzt ein Wechsel stattfinden? Aber er hat die Entscheidung eben mitgetragen. Und natürlich war ich erstmal der Neueinsteiger und ja, dann wird man halt erstmal ein bisschen beäugt und hat natürlich auch relativ schnell irgendwie eine Sicht auf das Geschäft, auf die Entwicklung, auf die Vergangenheit, was denn die Treiber da waren und wie ich die Zukunft einschätzen würde. Das war überhaupt nicht so weit abweichend von dem, was mein ehemaliger Kollege hatte, aber das hat dazu geführt, dass das irgendwie unbemerkt ein Spannungsfeld da war, was eben, glaube ich, einfach die Regel ist. Und die Kunst ist dann, glaube ich, wie schnell löse ich dieses Spannungsfeld und lasse vor allem den weißen Elefanten, der da irgendwie im Raum steht, da unerkannt, oder wann spreche ich das Ganze an? Und vor allem, wie lenke ich das Ganze? Mhm. Das war eine Phase von, ich weiß nicht, 4 bis 6 Wochen, wo man merkte, Mensch, da knirscht es irgendwo im Gebälk. Da wurde die Kommunikation auch ein bisschen formeller und sowas. Und dann hat sich das plötzlich eingerenkt, weil wir gemerkt haben, durch die Gespräche, die wir hatten, naja, also im Grunde genommen, wir verfolgen dasselbe Ziel, wir denken auch gar nicht so verschieden und wir wollen uns vor allem gegenseitig nicht ans Bein pingeln. Und er hat es abschließend dann mal so beschrieben, dass er sagt, ja, weißt du, du kamst da rein. Ich habe in diesem Unternehmen sehr, sehr lange das Ganze aufgebaut, erfolgreich nach vorne gebracht. Und dann kommst du und das war mein Baby und du sagst, Mensch, ja, das Baby ist total schön, aber weißt du, die Haare, die könnten mal gekämmt werden. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, man denkt immer, das eigene Baby ist das Schönste und wenn da irgendjemand was zu sagt, dann, naja, dann geht einem irgendwie schon so der Blutdruck nach oben. Und das war dann eben so die Phase von 4 Wochen, wo wir dann zusammengefunden hatten und irgendwann erkannt haben, ja, das ist ein wunderhübsches Baby, aber, und das müssen wir auch nicht komplett neu anziehen, aber wenn wir einfach die Haare ein bisschen kämmen, dann wird es noch hübscher. Und das war so der Moment, wo man richtig merkte, dass, ich kann nicht mal sagen, was die Worte waren oder sowas, aber wo man nach einem Gespräch einfach merkte, das ist jetzt total befreit, ab jetzt ist es eine total vertrauensvolle Zusammenarbeit und dann ja, funktioniert es einfach als Team.
Ja, und vor allem, das ist ja ein sehr emotionales Beispiel, ne? Also wenn man von Baby spricht, das ist ja hochemotional. Klar. Und dann, das Baby hat nicht die Haare schön und dann erstmal, oh Gott, und dann, ja, wir brauchen ein bisschen kämmen, dann ist wieder alles gut. Das ist ja schon eine, ich sag mal, eine sehr nahe menschliche Metapher auch. Also das finde ich ein schönes Beispiel. Man kann immer über Zahlen reden, die sind ganz weit weg. Aber so ein Baby, da kann ja jeder was mit anfangen. Ja. Und da hat man ja schon eine ganz andere Ebene. Und das finde ich toll. Also das ist ein schönes Beispiel.
Das übernehme ich jetzt, weil das macht es einfach deutlich, worauf man achten muss, wenn eben neue Leute in eine Beziehung miteinander treten, dass die Gefahr besteht, dass der andere meint, du willst sein Baby kämmen und damit natürlich erstmal auf Abwehr geht. Ne? Also insofern finde ich das echt schön. Also
ich glaube, das ist gar nicht das Problem, dass man das kämmt, aber wenn man das einfach so kämmt.
Ja, einfach so, ja, genau.
Ne, sagen, okay, ja, genau. Das Baby, darf ich das kämmen? Genau. Ja, denn das ist, glaube ich, was anderes.
Nee, von daher, das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, was mich sicherlich auch nachhaltig geprägt hat. Absolut.
Ja, aber und wenn ich das so, dieses Beispiel, also ich würde da gerne nochmal kurz bei bleiben, wenn man das so nimmt und wenn man für diese komplexen Themen, die man im Alltag hat, einfach so einfache Beispiele nehmen würde, um das wirklich transparent zu machen. Ich glaube, dann wäre das Zusammenleben viel einfacher. Und du scheinst ja so eine bildhafte Sprache zu haben. Ich fand das zum Beispiel auch, wo ich eben hängen geblieben bin mit dem weißen Elefant, der da im Raum steht, fand ich auch eine tolle Metapher. Da ist was, das sieht jeder. Und keiner spricht drüber. Also das hast du ja ganz häufig bei Konflikten. Ne, da ist ein weißer Elefant, ja, du siehst ihn, ich sehe ihn, aber wir gucken immer weg und tun so, als wenn er nicht da ist. Aber er ist ja da, er geht ja nicht einfach weg. Ja. Und dass man dann drüber spricht, also das finde ich von der Tonalität, von der Metapher sehr, sehr emotional und auch menschlich.
Ja, und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass viele M&A-Prozesse ja auch unter Umständen daran scheitern oder viele Integrationsprojekte auch daran scheitern, dass die Beziehungsebene nicht entsprechend berücksichtigt wird. Vielleicht schilderst du mal, wie hat sich denn eure enge Zusammenarbeit, nachdem der weiße Elefant dann aus dem Raum war, auf die Unternehmenskultur ausgewirkt und auch im Dreieck mit eurem Gesellschafter?
Gut, also vielleicht was die Wirkung aufs Unternehmen angeht. Also der Kollege, der war seit mehr als 10 Jahren und weniger als 20 Jahre, also irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre, war er eben in dem Unternehmen, hat das wirklich eben weit nach vorne gebracht. Und von daher war es schon so, dass das Unternehmen sehr stark auf eine Person fokussiert war. Also nicht, ist kein Diktator oder sowas in dem Unternehmen gewesen, aber es ist halt einfach sehr fokussiert auf die eine Person gewesen. Und natürlich ist auch mit dem Einstieg eines Neuen in Anführungszeichen so, dass sich die in Anführungszeichen Alten dann erstmal vielleicht auch ein Stück weit wieder näher an den verbleibenden CEO annähern, selbst wenn der Bereich organisatorisch dem nicht zugeordnet ist.
Also erstmal wie so ein Störfaktor.
Und das, ja, und natürlich redet man auch untereinander. Und ich sag mal auch, dieses Störgefühl, was wir untereinander für diese, aus meiner Erfahrung, sehr kurze Zeit eben hatten, das ist ja was, da kann man ja nicht ernsthaft glauben, dass sowas im Unternehmen einfach geheim bleibt, ne? Also das kriegt man ja mit und auch wie man sich dann vielleicht in einem gemeinsamen Meeting verhält oder sowas, da kann man noch so professionell sein, da merkt jeder, da ist aber irgendwas. Also entweder haben die zwei was oder es ist irgendein Thema, was die beiden gerade beschäftigt, was nichts mit den beiden zu tun hat. Und genau das ist das, was sich hinterher geändert hat. Das heißt, es war total einfach, ab dem Moment, dass wir im Prinzip auf, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe gearbeitet haben. Das heißt, er hat eben kein Problem damit gehabt, wenn ich in seinen Bereich reingeschaut habe. Heißt ja nicht, dass ich da was ändern will. Und umgekehrt war es eben genauso, dass es eine Selbstverständlichkeit war, dass er den direkten Weg zum, keine Ahnung, Controller oder was auch immer gesucht hat.
Wie seid ihr da hingekommen?
Ich kann gar nicht genau sagen, was der eine auslösende Punkt war, sondern ich glaube, dass das Geheimnis und was vielleicht dann auch der Tipp ist, das ist eine Ausnahmesituation für beide. Beide sind irgendwo in der Regel nicht in der Komfortzone bei Beginn einer Zusammenarbeit. Man muss sich das Vertrauen auch erstmal verdienen. Und wichtig ist, dass man einfach einen respektvollen Umgang pflegt, sowohl bei einem Konsens als auch bei einem Dissens. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit geführt hat, dass wir einfach einen respektvollen Umgang miteinander hatten.
Ja, und dieser respektvolle Umgang, der kaskadiert ja runter. Also das Entscheidende ist, was wir ja auch vorbesprochen hatten, durch die Art und Weise, wie ihr miteinander umgegangen seid, und das ist ja Unternehmenskultur, ist ja die Art, wie man miteinander umgeht, konnten natürlich dann auch innerhalb des Unternehmens diese Grenzen überschritten werden. Also da hat eben auch da gab es kein Silo-Denken mehr. Da wussten die Leute, okay, es geht hier um das Ganze. Und es hat sich natürlich auch eine kooperative, vertrauensvolle Zusammenarbeit dann aufbauen können, dadurch, dass man wusste, das wird von oben auch so unterstützt und auch eingefordert, dass wir kooperieren. Ne? Das ist ja das ganz Entscheidende. Und dann sind wir wieder bei dem Kausalzusammenhang zwischen funktionierendes Beziehungsdreieck oder in dem Fall jetzt auch erstmal Beziehungsduo, hat einen unmittelbaren positiven Impact auf die Unternehmenskultur. Und dann durch das reibungslose Zusammenarbeiten der einzelnen Funktioner gibt es natürlich auch einen positiven Impact auf die Performance. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ein negatives Beispiel, das haben wir hier in Hamburg, dass die Familie Hagenbeck, das ist ja auch öffentlich, ich meine, ich kenne da keine Insights, aber da gibt es eben zwei Familienstämme, die bei einem sehr bekannten Unternehmen anscheinend über viele Jahre unterschiedliche Positionen aufbauen und das Unternehmen leidet darunter. Das ist sicherlich ein Extrem. Aber es ist überall so, im Kleinen wie im Großen. Das Beziehungsgeflecht ganz oben hat einen entscheidenden Impact auf die gesamte Struktur und Kultur.
Ja, und die Frage ist ja auch, bei euch hat das jetzt so irgendwie geklappt und würdest du anderen empfehlen, dass sie sich jemanden holen, der sie dabei unterstützt?
Ich glaube, eine generelle Empfehlung kann man nicht abgeben, wie es im einen oder anderen Fall zu handeln ist. Aber ich glaube, dass generell extrem hilfreich ist, dass man einfach akzeptiert, dass gerade wenn man weit in Anführungszeichen oben in einem Unternehmen ist, dass man akzeptiert, dass eine Hilfe von außen wahnsinnig hilfreich sein könnte. Okay. Und von daher bei uns, da war das klar, dass das klappt. Auch gerade aufgrund dessen, dass der ehemalige Kollege eben tatsächlich, wenn er von den Sachthemen überzeugt war oder die geklärt waren, dass dann eben auch auf Beziehungsebene ein Stück leichter ging. Aber ich glaube, was auch noch mal bildlich gesprochen, also es gibt ja so den schönen Spruch, dass nach oben im Unternehmen die Luft immer dünner wird. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, das stimmt. Aber diese Assoziation, dass die Luft dünner wird, weil vielleicht man da auch nicht mehr so fest im Stuhl sitzt oder da mehr Wechsel stattfinden, das ist eigentlich gar nicht das Thema. Also war zumindest für mich nicht, sondern das, was ich gerade so bei diesem Schritt von leider Controlling zu CFO gemerkt habe, ist, dir fehlt plötzlich so der Austausch auf gleicher Ebene. Mhm. Und das ist eigentlich das, was so, so schwierig macht. Du kriegst plötzlich kein Feedback mehr. Mhm. Vorher, da gibt es eben, was weiß ich, man arbeitet in der zweiten Ebene, man hat dann eben seine Gespräche mit der Geschäftsführung und kriegt da auch ein offenes und ehrliches Feedback. Ich glaube, das, was weniger verbreitet und das, was aber auch das Beziehungsdreieck dann tatsächlich erst zustande bringt, ist, wenn es tatsächlich eben diesen vertrauensvollen, ehrlichen Austausch auch zwischen den Geschäftsführern, also sagen wir in dem Fall CEO und CFO und dem Gesellschafter gibt. Und zwar in einer Art und Weise, wo eben auch genau diese Beziehungsthemen dann einfach mal angesprochen werden. Ne? Das ist vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht wertschöpfend, wenn man nicht über Working Capital oder neue Projekte etc. redet, aber es hilft ungemein in der weiteren Zusammenarbeit, weil es eben auch das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter letztendlich gestärkt.
Ja, und der weiße Elefant, wenn der wächst, dann verhindert der ja auch den Flow. Und wenn der Flow verhindert wird, dann wird letztendlich auch die Performance sinken. Und das ist unweigerlich so.
Und deswegen bieten wir auch solche Beziehungsworkshops an, genau für dieses Beziehungsdreieck.
Wir verjagen die weißen Elefanten.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, und das kann man zu jedem Zeitpunkt machen. Natürlich am besten ganz am Anfang, wenn man zum Beispiel nach einem Closing irgendwo jetzt im Unternehmen ist als Private Equity das erste Mal oder wenn man im Rahmen von einer Add-on-Strategie tatsächlich die Unternehmen integriert, die man da erworben hat. Das ist der richtige Zeitpunkt, um einfach auch Erwartungshaltungsmanagement bezüglich der Beziehung auch auch aufzubauen. Und wenn man sich selber auf dieser Beziehungsebene begegnet und weiß, was man vom anderen erwarten kann, dann gibt es zumindest ganz zu Beginn nicht die Gefahr, dass man in irgendeinen Fall tappt oder irgendjemanden Fall auf dem falschen Fuß erwischt, sondern von vornherein sensibel und mit der notwendigen Wertschätzung aufeinander zugeht.
Und was wir auch machen, ist zum Beispiel dieses, ich komme nochmal zu dem Kind zurück, wenn jetzt jemand neu anfängt, dass man sich mit den beiden, CFO und CEO, in dem Fall zusammensetzt und sagt, okay, wie soll denn das Kind aussehen? Und dann entscheidet man gemeinsam, ob das Kind jetzt einen Seitenscheitel kriegt oder die Haare zurückgekämmt werden. Und dann ist man auf jeden Fall auf einer Ebene, ohne gleich zu agieren. Das passiert nämlich meistens. Der fängt im guten Absicht, der Neue fängt dann an zu agieren, weil er ja was leisten möchte, auch zeigen möchte, was er kann. Und der andere fühlt sich auf die Füße getreten, weil es nicht mit ihm abgestimmt ist. Und wenn man einmal so einen Workshop macht, wo man sich zusammensetzt und so eine Vision entwickelt, wo soll es denn hingehen, wie soll denn das Baby dann mal aussehen, das soll ja auch wachsen. Und dann ist man von vornherein auf einer ganz anderen Ebene und kann direkt in die Arbeitsphase kommen.
Ja, und ich glaube, Jens, da ist ja auch einer der Gründe, als wir uns kennengelernt haben, warum wir überhaupt in Anführungszeichen zusammengefunden haben, weil ich es eben eindrucksvoll bei euch beiden finde, dass ihr aus der Unternehmerwelt kommt, eben und dann eben ganz bewusst diesen Schritt rausgemacht habt, um den Mensch eben mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch für den auch der Vorteil für den Kunden. Aus eigener Erfahrung ist es viel leichter, wenn jemand eben sieht, okay, der Gegenüber, der kennt eben auch meine Welt, sprich die Unternehmensführung, der hat schon mal sowas gemacht, als wenn jetzt jemand kommt, der vielleicht aus dem Thema Sozialwissenschaften, Psychologie kommt, der vielleicht einen viel stärkeren Background da auch mitbringt, der aber irgendwie das Leben innerhalb eines Unternehmens noch nicht so erlebt hat wie ihr. Und das fand und finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Glaube, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und wie man sieht, es ist ja auch erfolgreich und geht in die richtige Richtung.
Das ist ein perfektes Schlusswort übrigens. Genau.
Wir sind nämlich schon, man soll es nicht glauben, wir sind schon bei Minute 40 angekommen. Und das letzte Wort, das geben wir natürlich dir. Was würdest du den Leuten da draußen gerne noch mitgeben an Anregungen?
Ja, genau. Also ich glaube, dass das Wichtige bei einem Beziehungsdreieck ist einfach das Thema Kommunikation. Das heißt, es geht im Prinzip immer wieder darum, eine Erwartungshaltung zu klären, das eben auch mehrfach. Da jede handelnde Person auch ein Stück weit anders ist, halte ich es für extrem wichtig, eben auch gerade als CFO, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, man sagt immer so gerne auf Augenhöhe arbeiten, aber wie viel Sparring hält denn der Gegenpart überhaupt aus oder möchte er haben?
Mhm, genau.
Und das nicht nur zum CEO, sondern auch für den Gesellschafter ist es ja manchmal nicht so ganz einfach, wenn er plötzlich hört, dass die Denke, die man aus einer Due Diligence oder von außen entwickelt hat, dass da vielleicht andere Auffassungen gibt. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu erkennen, dass es eben auch innerhalb dieser Konstellation der hochprofessionellen Manager einfach regelmäßig eine Ausnahmesituation ist, wenn man sich mit Gefühlsgedaddel rumschlagen muss und man das eben nicht analytisch lösen kann. Und dann last but not least, ähnlich wie in einer guten Ehe, auch da kann eine Eheberatung helfen, bevor das Ganze in die Hose geht. Also von daher auch da gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt richtige Hilfe reinholen.
Also wir haben die richtigen Lösungen für das Gefühlsgedaddel auf Management-Ebene.
Ja, wir machen auf die Elefanten aufmerksam und sprechen die an und wenn man das tut, verschwinden die.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Insight, den du uns gegeben hast und jetzt wünschen wir dir erstmal in Corona-Zeiten, dass du und deine Familie gesund bleibt, ihr froh und munter auch weiter erfolgreich agieren könnt als CFO in einem Beziehungsgeflecht, in einem Beziehungskuddelmuddel. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Mach's gut, mein Lieber.
Mach's gut, danke dir.
Also vielen Dank, mach's gut.
Du auch, ciao.
Ciao.
We'll be right back.